Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, brach ihn und sprach und gab ihn denen und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes. Ihr habt richtig gehört, ich habe gesagt, ja, dass Jesus den Kelch nahm und ihn brach. Das ist schon mal eine witzige Vorstellung. Und jetzt will ich das Ganze mal ein bisschen mit euch weiterspinnen, was denn passiert, wenn Jesus wirklich das gesagt hätte. Adrian Pless hat dazu ein paar Gedanken gegeben, die ich mit euch teilen möchte. Was wäre, wenn Jesus sich tatsächlich versprochen hätte und dieser Versprecher genauso überliefert worden wäre? Was würde das für uns als Christusgemeinde Diesberg bedeuten und auch für alle anderen Kirchen auf der gesamten Welt? Ich sage, oder Adrian Plass hat gesagt, man würde diesen Kelch vielleicht in einen Keksteigkelch machen oder einen Schokoladenkelch, den brechen, in eine Flüssigkeit tauchen und der Gemeinde reichen. Vielleicht würden darüber sogar Spaltungen entstehen, weil die Keksteigbruderschaft und die Schokoladenbechergemeinde oder Schokoladenbecherbruderschaft sich nicht einig darüber ist, wie darf man denn jetzt eigentlich seine Gottesdienstbesucher, seine Gläubigen verführen? Mit Keksteig oder mit Schokolade? Und jetzt könnte man sich noch vorstellen, dass Jesus in eine solche Gemeinde kommt, wo eben Keksteigbecher ausgeteilt werden und Schokoladenbecher. Und Jesus würde das sehen und er wäre tatsächlich sehr verwundert und er würde sagen, warum habt ihr diese Schokoladenbecher und Keksteigbecher? Könnt ihr mir das irgendwie ein bisschen erklären? Was ist los da? Naja, die Erklärung wäre ganz einfach, die wäre, Jesus, du hast gesagt, wir sollen den Kelch brechen und daraus trinken und ihn trinken. Das ist also Schokoladenbecher und Keksteigbecher lassen sich einfach leichter brechen und auflösen. Wie jetzt? Ernsthaft? Ihr habt das echt so verstanden? Das war doch nur ein Versprecher. Also eigentlich meinte ich, nehmt den Becher. Ihr habt jetzt nicht echt 2000 Jahre lang so Abendmahl gefeiert mit Keksteig und Schokoladenbechern. Ich finde das eine ziemlich lustige Vorstellung. Und ich glaube, vielleicht kommen wir durch diese Predigt auch auf den Gedanken, dass wir das ein oder andere falsch verstanden haben oder nicht falsch, aber anders verstanden haben und man das auch anders verstehen könnte, dass wir Abendmahl vielleicht feiern, wie Jesus es gar nicht unbedingt gemeint hat. Ich möchte euch mitnehmen auf diesen Weg, Abendmahl mal ein bisschen anders zu verstehen als bisher vielleicht. Ich lese dazu den Predigttext aus Lukas 22, Vers 7 bis 20. So kam nun der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passahlamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt: Geht voraus und bereitet das Passahmahl für uns vor. Wo sollen wir es vorbereiten? Fragten sie. Er antwortete: Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und sagt zu dem Hausherrn: Der Lehrer lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Mahl vor. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passahmahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Ich habe diesen ersten Punkt jetzt mal Mal mit Sehnsucht genannt. Eine andere Übersetzung von diesem Text sagt auch, voll Verlangen habe ich mich gesehnt. Oder mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, das Mahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Völlig egal, wie es formuliert ist, es wird auf jeden Fall deutlich, dass Jesus dieses Mahl super wichtig ist. Ihm ist viel an diesem Mahl gelegen. Er will das wirklich mit seinen Jüngern feiern. Er musste irgendwie schon Geduld haben, aber er hatte auch eine Wahnsinnsvorfreude auf dieses Mahl gehabt. Ihm war dieses Mahl wirklich, wirklich wichtig. Und man könnte sagen, und es fällt auch ein bisschen auf am Text, dass Jesus sich mehr nach dieser Gemeinschaft sehnt, als die Jünger sich danach sehnen. Jesus ist dieses Mahl sogar so wichtig, dass er selbst schon einiges vorbereitet hat. Wir lesen in den Versen 10 bis 12 von den Anweisungen, die Jesus seinen Jüngern gibt für dieses Abendmahl, für dieses Passamahl. Jesus sagt zu Johannes und Petrus, dass sie das Fest vorbereiten sollen. Sie fragen, wo sollen wir es vorbereiten? Diese Frage zeigt, dass Jesus in Jerusalem keinen festen Ort hat. Keinen festen Ort, kein Haus, keinen Platz, wo er sich immer aufgehalten hat oder wo er mit seinen Jüngern so ein Mahl feiern kann. Und gleichzeitig ist Jerusalem zur Passahzeit sehr, sehr voll. Ganz viele Pilger aus der gesamten Gegend gehen nach Jerusalem, um das Passamahl dort zu feiern. Im Umkehrschluss heißt das, dass es sehr schwierig ist, einen Raum zu finden. Übrigens, Fun Fact am Rande, bei Jesu Geburt war es ähnlich. Da war es auch schwierig, einen Ort zu finden, wo Jesus geboren werden kann. Und jetzt ist es wieder schwierig. Aber Jesus gibt ganz genaue Anweisungen und sagt, wo sie einen Raum finden werden. Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und sagt zu dem Hausbesitzer, der Lehrer lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. In diesen Worten zeigt sich Jesus als echter Prophet, weil genau das, was er da anweist, passiert später. Die Jünger finden diesen Raum genauso vor, wie Jesus ihn beschreibt. Und sie finden auch den Wasserkrug tragenden Mann. Und das ist auch eine Besonderheit an dem Text. Normalerweise tragen Männer nicht Wasserkrüge. Normalerweise tragen das die Frauen. Das heißt, es ist ein richtig gutes Erkennungszeichen. Dieser Wasserkrug tragende Mann könnte sehr gut von der Quelle Siloa kommen. Quelle Siloa, das heißt, es ist sehr reines Wasser. In der Nähe von dieser Quelle lagern sich die Essener. Und diese Essener, denen ist sehr wichtig, gutes, reines Wasser zu haben. Also könnte man jetzt davon ausgehen, dass dieser Mensch, dieser Mann, der den Wasserkrug trägt, ein Essener ist. Und er wird ein freundlich gesonnener Essener sein, Jesus gegenüber. Die Jünger gehen also diesem Mann hinterher, dem Wasserkrug tragenden Mann, und sie gehen in dasselbe Haus wie er. In diesem Haus fragen sie den Hausbesitzer, der Lehrer lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Das ist wieder total besonders und sehr speziell. Denn eigentlich könnte dieser Hausbesitzer mit der Floskel oder mit dem Wort, der Lehrer lässt dich fragen, nichts anfangen. Es sei denn, er kennt Jesus. Wenn er Jesus kennt, dann weiß er, das ist der Lehrer schlechthin. Und wenn der was fragt, dann weiß ich, das ist Jesus. Und das deutet wieder auf die Essener hin. Den Essenern sind Lehrer nämlich sehr wichtig. Lehrer der Gerechtigkeit haben die höchste Priorität. Die haben die höchste Autorität. Die dürfen wirklich was sagen. Die haben was zu sagen. Und egal wie, der Hausbesitzer und Jesus müssen sich irgendwie gekannt haben. Weil eben dieser Hausbesitzer sonst mit diesem, der Lehrer lässt dich fragen, nichts hätte anfangen können. Vielleicht war Jesus sogar häufiger bei diesem Hausbesitzer oder bei diesem Hausherrn zu Gast. Jesus war oft in Jerusalem. Und wir haben ja mitgekriegt, Jesus hat in Jerusalem keinen festen Ort, wo er hingehen kann. Er hat kein festes Haus, ihm gehört da nichts. Er hat keinen festen Platz, wo er immer hingehen kann. Und vielleicht ist er immer wieder zu diesem Hausbesitzer gegangen. Das ist nicht bewiesen und man kann nicht sagen, es ist definitiv so, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Und möglich ist auch, dass Jesus sich mit diesem Hausbesitzer abgesprochen hat. Und was noch darauf hindeutet, dass Jesus diesen Ort oder den Hausbesitzer gekannt haben könnte oder müsste, er weiß genau, wie dieser Raum aussieht. Er weiß, dass es ein großer Raum ist im Obergeschoss von einem Haus und dass dieser Raum mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Und an diesen kleinen Dingen können wir sehen, Jesus hat dieses besondere Fest vorbereitet. Vielleicht hat er mit diesem Hausbesitzer Absprachen getroffen, hat vorher, so ein Jahr vorher oder noch länger als das letzte Mal in Jerusalem gesagt, hier du, dann und dann werde ich mit meinen Jüngern das Passamahl in Jerusalem feiern und ich möchte das gerne in deinem großen Saal im Obergeschoss machen. Das, der Raum mit den Sitzpolstern. Buch das mal oder trag das in meinen Kalender ein, dass ich dann komme. Und als sie am Tisch sitzen und das Passamahl feiern wollen, sagt Jesus, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Wie ist es bei dir persönlich? Sehnst du dich nach diesem Abendmahl? Bereitest du dich darauf vor? Jesus jedenfalls sehnt sich nach seinen Jüngern. Aber er sehnt sich nicht nur nach seinen Jüngern, sondern auch nach dir, weil wir auch Jünger Jesu sind. Und er will mit dir dieses Mahl feiern. Für Jesus ist es das letzte irdische Mahl und er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft. Mit Sehnsucht sehnt er sich danach oder voller Verlangen sehnt er sich danach. Das führt mich zum zweiten Punkt, das himmlische Mahl. Also für Jesus ist es das letzte irdische Mahl. Aber seine Aussage zeigt, es muss auch was anderes geben. Es ist nicht das letzte Mal, sondern es ist das letzte irdische Mal. Das heißt, es gibt noch ein himmlisches Mal. Er sagt, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Oder von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dieses Mal auf der Erde hat irgendwie prophetischen Charakter. Wir bekommen jetzt hier auf der Erde bei unserem Abendmahl, wir bekommen nur einen Eindruck von dem, wie es im Himmel sein wird, wie es im Reich Gottes sein wird. Unsere Mahlfeier ist sozusagen bloß ein Modell. Wenn unser Abendmahl nur ein Modell ist, wie viel feierlicher und wie viel freudiger wird dann das Mahl im Himmel sein, im Reich Gottes. Offenbarung 19, Vers 9 sagt, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Das Buch der Offenbarung spricht hier von einem Hochzeitsmahl. Ich weiß nicht, vielleicht wart ihr alle schon mal bei einer Hochzeit. Gehe ich jetzt mal von aus oder denke ich mal, wahrscheinlich alle oder fast alle. Ich war auch schon mal auf einer Hochzeit von meiner Schwester. Und es gab reichhaltiges Essen. Es gab ein riesiges Buffet mit allem, was man sich wünschen kann. Süße Sachen und herzhafte Sachen. Es gab vieles Unterschiedliches zu trinken. Wenn jetzt die Offenbarung sagt, das Mahl, was wir im Reich Gottes haben, wenn es wie ein Hochzeitsmahl, dann muss das ja der Wahnsinn sein. Und ich glaube, dass ein Hochzeitsmahl, wie wir es hier auf der Erde erleben, nicht dem gleich kommt, wie es im Himmel sein wird, wie es im Reich Gottes sein wird. Es wird noch viel größer sein. Da wird es ein richtiges Mahl sein. Kaum vorstellbar, nicht erklärbar, aber auf jeden Fall mehr als das, was wir hier haben. Und dann geht es auch in diesem Hochzeitsmahl um die Gemeinde und um Christus, weil die Gemeinde und Christus in diesem Hochzeitsmahl vereint sein werden. Genauso wie beim Hochzeitsmahl auf der Erde Mann und Frau vereint werden. Wir bekommen in diesem Abendmahl einen Einblick hinter die himmlischen Kulissen, so einen ganz klitzekleinen Blick, Vorhang einmal kurz auf, reinschlunzen und sehen, oh, das ist aber cool. Ein heiliger Moment sozusagen. Und deswegen glaube ich, wir können dieses Abendmahl noch viel freudiger feiern. Wir können das noch viel freudiger angehen. Ich meine, wir feiern unsere Rettung und Gott, der uns diese Rettung gibt, oder nicht? Ich gehe da voll mit euch und sage, ja, Jesu Tod war brutal. Das war der brutalste und schrecklichste Tod, den man haben kann. Und diese Hinrichtungsart, Kreuzigung, ist die absolut brutalste und schrecklichste. Es gibt nichts Schlimmeres. Und ich glaube, dass das auch traurig stimmen kann, dieser Tod. Und das darf auch sein. Aber Jesus genießt dieses letzte Mal, obwohl er weiß, dass er leiden muss und leiden wird. Jesus weiß, was kommt, und trotzdem ist er irgendwie unbeschwert und genießt dieses Mal. Er sehnt sich danach. Und ich glaube, wir dürfen trotzdem voller Zuversicht nach vorne schauen. Und dann sollte das Abendmahl dann nicht eher ein Freudenmahl sein? Noch was ganz anderes am Text. Wer ist eigentlich alles an diesem Abendmahl dabei? Das ist ganz einfach. Die Jünger Jesu sind dabei, ja, völlig klar. Aber mal drauf geguckt, wer genau dabei ist und was diese Personen gemacht haben. Da ist Petrus dabei. Petrus verleugnet Jesus 3-mal nach diesem Mahl. Und Jesus weiß davon. Und trotzdem sitzt Petrus an diesem Tisch und feiert mit. Dann sitzt da Judas. Judas hat schon den Pakt sozusagen geschlossen oder die Vereinbarung getroffen mit den Hohenpriestern, dass er Jesus verraten wird. Und Jesus weiß auch davon. Und trotzdem sitzt Judas an diesem Tisch und feiert mit. Jesus hat sich ja mit Sehnsucht nach diesem Mahl gesehnt, nach seinen Jüngern. Er hatte großes Verlangen, mit seinen Jüngern zu feiern. Also ist dieses Fest nicht für die Fehlerlosen oder für die, die tief im Glauben sind. Dieses Fest ist gerade für die Sünder, für die Ungläubigen, für diejenigen, die nicht vertraut haben, für die, die zu Verrätern geworden sind. All die sitzen mit Jesus am Tisch. Das heißt, jeder Einzelne von uns ist auch Teil von diesem Mahl oder darf Teil von diesem Mahl sein. Vielleicht denkst du, eigentlich nichts Besonderes, wenn du zum Mahl gehst, zum Abendmahl gehst. Ist für dich Normalität sozusagen. Du denkst an gar nichts. Vielleicht denkst du, ich kann nicht zum Abendmahl gehen. Ich habe in meinem Leben so viel verbockt und so viele Fehler gemacht. Ich bin es nicht wert, dieses Abendmahl zu empfangen. Vielleicht denkst du auch über jemand anderen, was, der geht zum Abendmahl? Ist der überhaupt richtig im Glauben? Darf der überhaupt das Abendmahl empfangen? Vielleicht gehst du zum ersten Mal zum Abendmahl heute. Vielleicht ist es was ganz Neues für dich, eine ganz neue Erfahrung. Vielleicht denkst du auch, ich brauche kein Abendmahl. Oder du kannst mit diesem Abendmahl einfach nichts anfangen. Du weißt gar nicht, was da genau passiert. Und weißt nicht, warum sollte ich da hingehen? Ganz egal, was du denkst. Du bist es auf jeden Fall wert, zu diesem Abendmahl zu gehen. Dieses Abendmahl zu empfangen. Jeder, der möchte, ist willkommen. Weil Jesus sehnt sich nach dir. Jesus sehnt sich danach, diese Gemeinschaft mit dir zu haben. Und danach dieses Abendmahl mit dir zu feiern. Dann sagt Jesus zu den Jüngern, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Das heißt, als dritten Punkt, das Abendmahl ist auch ein Gedächtnismahl. Jesus gibt uns die Anweisung, dieses Abendmahl immer wieder zu machen, immer wieder. Die Apostelgeschichte sagt, sie blieben aber beständig im Brotbrechen. Wir sollen uns in diesem Abendmahl an das erinnern, was Jesus getan hat. Es geht im Abendmahl nicht nur um uns, sondern es geht auch oder einzig und allein um Jesus und um das, was er getan hat. Wir sollen seiner gedenken und dem, was er für uns getan hat. Das Abendmahl ist also auch Gedächtnismahl. Ich habe schon gesagt, klar, die Art und Weise, wie Jesus getötet wurde und an Kreuz gehangen wurde, das ist das Schrecklichste überhaupt. Ich habe mal einen Artikel gelesen, wo die Kreuzigung aus biologisch-medizinischer Sicht beschrieben wurde. Mir war danach übel. Aber gleichzeitig habe ich viel mehr von dem verstanden, was Jesus da eigentlich durchlitten hat und was er da genau getan hat für mich, für uns. Von dieser Sicht aus betrachtet, müssen wir eigentlich sagen, ja, also das Abendmahl ist eher so ein Trauermahl, wo man so heimlich still und leise nach vorne geht, Kopf geneigt, Hände gefaltet, vielleicht auch ganz traurig ist, vielleicht auch Tränen vergießt, während man dieses Abendmahl empfängt und eher so eine Trauerfeier hat, wie wenn jemand beerdigt wird. Aber ich sehe das anders. Jesus ist auferstanden. Er lebt und er ist hier. In diesem Raum mit uns. Er hat diesen Tod überwunden. Jesus ist Licht. Er bringt Hoffnung und auch Zuversicht. Und er ist nicht in diesem Grab geblieben, sondern er hat all diese dunklen Dinge überwunden. Den Tod alles, was dunkel ist, alle dunklen Mächte. Also ist das Abendmahl ein Fest. Ein Fest, das voller Freude und Zuversicht gefeiert werden darf. Ein Fest, das Hoffnung schenkt. Abendmahl, das ist keine Trauerfeier. Das Abendmahl ist ein Fest, das Leben schenkt. Jesus sagt über sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Und diese Verheißung oder dieser Zuspruch kommt erst wirklich zum Ausdruck, als Jesu Leib gebrochen ist. Erst dann erfüllt sich diese Aussage. Denn nach seinem Tod wird Jesus zu dem, der Leben gibt. Erst dann ist Jesus wahres Lebensbrot. Und das kommt im Abendmahl zum Ausdruck. Wenn wir beim Abendmahl das Brot bekommen, hey, dann empfangen wir Lebensbrot. Jesus gibt sein Leben für uns hin. Er stirbt, um uns Leben zu geben. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber Jesus ist unter allen Religionsstiftern der Einzige, der sein Leben gibt. Mohammed, Zarathustra, Buddha, die haben nicht ihr Leben gegeben und all die anderen auch nicht. Jesus ist da absolut der Einzige und das macht unseren Glauben besonders. Das macht das Christentum besonders. Das macht die Christusgemeinde Diesbeck besonders. Wir feiern im Abendmahl also eigentlich das Leben und deshalb sollte dieses Abendmahl auch ein Fest sein. Abendmahl ist aber auch nicht nur Fest, sondern eben auch dieses Gedächtnismahl. Das heißt, insgesamt Abendmahl ist mehr als Brot. Abendmahl ist mehr als Erinnern und Zurückdenken und sich gewiss sein darüber, was Jesus getan hat. Wir dürfen uns nach diesem Mahl sehen und die Gemeinschaft miteinander genießen. Und das Abendmahl ist aber auch Fest, das ausgelassen gefeiert werden darf, wo man voll Freude feiern darf, wo man voll Freude hingehen kann. Und es ist ein erster Vorgeschmack auf das kommende himmlische Mahl. Und Abendmahl heißt nicht Trauerfeier, es ist vielmehr eine Lebensfeier. Ihr habt schon gemerkt, der Gottesdienst lief ein bisschen anders ab. Die Predigt war jetzt ziemlich zum Anfang vom Gottesdienst und ich finde, das passt super gut zu der Predigt. Wir werden nämlich gleich parallel zum Abendmahl auch Lobpreis feiern. Und das sind zwei Dinge, die passen wunderbar zusammen. Weil Abendmahl ist eben nicht nur Trauerfeier oder Gedächtnismahl, sondern Abendmahl ist auch Lebensfeier. Wir feiern Gott und wir geben ihm die Ehre, sowohl im Lobpreis als auch im Abendmahl. Weil Abendmahl ein Fest ist, das gefeiert werden darf. Und vielleicht gehst du ja heute mit Freude in dieses Abendmahl. Und vielleicht wird es für dich mit dem Lobpreis wirklich zu einem Fest. Amen.